Die Presse.
Deutschland wählt. Mein Name ist Christine Meierhofer.
Und ich bin David Freudenthaler und Sie hören, was in Deutschland wichtig ist.
Wie jeden Mittwoch schauen wir zu dir, David, nach Berlin und werfen einen Blick auf den dortigen Wahlkampf, der mittlerweile in der heißen Schlussphase angelangt ist. Soll heißen TV-Duelle, letzter Straßenwahlkampf, eine allerletzte Bundestagssitzung. Beginnen wir mal mit Ersterem. Am Sonntag haben 12 Millionen Deutsche das sogenannte Kanzlerduell zwischen dem amtierenden Kanzler Olaf Scholz von der SPD und seinem Herausforderer Friedrich Merz auf ARD und ZDF geschaut. Und danach wurde Kritik laut. An den Kandidaten, aber auch an diesem Duellformat. Wie hast denn du dieses Duell beobachtet?
Ich habe dieses Duell zu Hause vom Fernseher beobachtet. Es war als österreichischer Beobachter durchaus interessant, weil die beiden Kandidaten sehr professionell aneinander da zugetreten sind. Es war wirklich ein sehr inhaltlicher Austausch. Also da sind jetzt nicht unbedingt die Fetzen geflogen, wie wir es vielleicht von unseren TV-Debatten kennen. Die Moderatorinnen durften jedes Mal aussprechen und ihre Fragen fertig formulieren. Auch das Gegenüber ließ man bis auf wenige Ausnahmen aussprechen. Ja, also was wir da aus Österreich kennen oder auch aus den USA, das ist ja teilweise noch schlimmer, da hat das eine ganz andere und durchaus wohltuende Diskussionskultur, würde ich sagen.
Ich glaube, Herr Scholz, Sie wissen das auch. Wir beide kennen uns gut genug. Sie kennen mich, dass so etwas nicht in Frage kommt. Und es war in der vorletzten Woche auch keine Zusammenarbeit. Anders als es von verschiedenen Seiten behauptet wurde. Es hat allerdings ein Ereignis gegeben. Und auf dieses Ereignis möchte ich gerne noch einmal zu sprechen kommen.
Dürfen wir das Inhaltliche trennen von den Fragen, die zwischen Ihnen beiden?
Dann sage ich es nur noch mal sehr klar und sehr deutlich, auch an alle diejenigen, die es vielleicht wollen. Es wird diese Zusammenarbeit nicht geben.
Mhm. Ist das etwas, was Sie jetzt glauben, Herr Scholz?
Nein. Ich weiß nicht, wie es sein wird. Ich habe öffentlich und in vielen Hintergründen Wochen und Monate lang gesagt, dass ich an Merz glaube, entsprechend seiner Aussage aus dem November letzten Jahres zu handeln. Was ja auch die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel noch einmal in Erinnerung gerufen hat. Das war ja sehr präzise. Und da wurde schon von Herrn Merz gesagt, das, was er jetzt gemacht hat, ist eine Zusammenarbeit, die er ausschließt. So waren seine Worte vom November. Jetzt hat er das gemacht und in Kauf genommen. Ich sage noch mal, für gar nichts, was irgendwie dabei rausgekommen ist. Und das ist ein Wort und Tabubruch. Und deshalb kann ich mir leider nicht mehr sicher sein. Ich wünsche es mir natürlich, aber ich bin mir nicht sicher.
Ich fand das Gespräch fast ein bisschen langweilig oder irgendwie sind da die Persönlichkeiten der beiden auch zum Ausdruck gekommen. Das sind beides eher Biedermänner, würde ich sagen. Also haben jetzt beide den Sprengstoff nicht erfunden in ihrer Rhetorik, wobei es dann schon immer wieder natürlich gezielte rhetorische Angriffe gab, aber sehr kontrolliert. Ich habe am nächsten Tag dann einige deutsche Kolleginnen getroffen und die waren alle überrascht, wie angriffig denn die beiden gewesen sind. Ja, so unterschiedlich sind die Wahrnehmungen.
Sehr spannend, deine österreichische Perspektive. Bleiben wir noch kurz bei Friedrich Merz und der Union. Wir haben ja letzte Woche ausführlicher über sein Manöver gesprochen, gemeinsam mit der AfD bei einem Entschließungsantrag im Bundestag zu stimmen. Und die Nachwehen dieser Entscheidung, die sind nach wie vor Thema im Wahlkampf.
Das Ganze wurde irgendwie zu einer Art Schicksalsfrage hochstilisiert. Wie steht es denn jetzt um die Demokratiefähigkeit der Bundesrepublik? Für das, dass da so viel Empörung war, waren dann die Umfragen danach, wenn man sich die genauer anschaut, wiederum fast ein bisschen enttäuschend. Es hat sich da so gut wie nichts bewegt. Die CDU, die Union ist da teilweise um 1% drauf sogar, dann wieder 1% runter. De facto liegt man aber am selben Wert wie davor. Bei der AfD hat sich nicht wirklich was getan. De facto sind alle Parteien, wenn man so will, sogar seit Monaten einzementiert. Es scheint fast so, egal was da kommt, was das Land erschüttert, ja, es bleibt beim Alten. Man muss da vielleicht dazu sagen, ein Drittel der Wahlberechtigten in Deutschland, heißt es, wissen noch gar nicht, wem sie dann am 23. Februar ihre Stimme geben. Das heißt, da ist schon noch sehr viel Potenzial, das sich in die eine oder andere Richtung verschieben kann. Ich habe ja auch einen getroffen oder ich habe mit einem telefoniert, der auch auf diesen Protestmärschen aufgetreten ist. Eine ganz prominente Stimme aus der CDU, Michel Friedmann, der war 40 Jahre Parteimitglied der CDU, ein bekannter Schriftsteller und Anwalt in Deutschland. Der war dermaßen empört eben über diesen Schritt von Friedrich Merz und seiner Partei, da mit der AfD gemeinsam abzustimmen, dass Friedmann dann da vor 2 Wochen aus der Partei ausgetreten ist. Aber Friedrich Merz, so hat er es mir am Telefon gesagt, dem vertraut er tatsächlich nach wie vor, dass er nach der Wahl mit der AfD nicht gemeinsame Sache machen will. Hören wir da vielleicht ganz kurz rein. Wenn jetzt Friedrich Merz sagt, und das sagt er bei jeder Gelegenheit dezidiert, dass er niemals mit der AfD zusammenarbeiten würde, kaufen Sie ihm das noch ab?
Ja, ich glaube, das ist, finde ich, ohne Frage. Finde ich, ist klar, dass sich die CDU auf eine Ebene der Regierung niemals nach dieser Wahl, man kann nicht sprechen für die Jahre, die noch kommen, aber nach dieser Wahl glaube ich ihm, dass es weder eine Kooperation noch eine Duldung, geschweige denn eine Koalition mit der AfD geben wird, umso unverständlicher ist mir dieser kapitale Politikfehler. Ich kann überhaupt nicht das Motiv für diese Fehlhandlung nachvollziehen und es kann auch kein Motiv geben, das das rechtfertigt. Um es noch klarer zu sagen, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Vor allem nicht dieses Mittel, ein Tabubruch. Und ich bin der Meinung, dass dieser Tabubruch nur einer Partei nutzt, nämlich der AfD. Sie können hier eine kleine Parallele zu Österreich mit Heide und Schüssel. Ich war damals Vertreter des Europäischen Jüdischen Kongresses. Ich erinnere mich, ich war der Hauptredner am Heldenplatz. Eine 500.000 Österreicher protestierten dagegen. Ich habe aber den Hauptvorwurf an die ÖVP und Schüssel gerichtet und gefragt, wie kann man mit einer offenkundig rassistischen Partei des Hasses koalieren? Und jetzt sind wir ein paar Jahre danach und jetzt wedelt der Schwanz mit dem Kopf und ein Mann, der sich sogar Volkskanzler nennt, eine Terminologie von Hitler, könnte Bundeskanzler werden. Jede Zusammenarbeit mit dieser Partei ist ein Sauerstoffzelt für die Extremisten und nie für die Demokraten. Und man müsste doch eigentlich annehmen, auch wenn man andere Länder sich anschaut, in denen Extremisten regieren, dass man diese Lektion gelernt haben müsste. Denn radikalen hinterherzulaufen ist eine völlig sinnlose Tätigkeit, weil sie immer noch eins draufsetzen kann. Sagst du X, sagen sie 1 plus X. Sagst du 1 plus X, sagen sie 2 plus X. Es ist die Verliererstraße.
Die aktuellen Umfragewerte hast du schon angesprochen. Eine Partei, über die wir hier in unserer Mittwochserie noch gar nicht viel gesprochen haben, ist die Linke. Bei den letzten Wahlen 2021, da hat die Linke 4,9% der Stimmen bekommen und ist nur mit Direktmandaten in den Bundestag eingezogen. Und auch jetzt ist der Einzug der Linken in den Bundestag gar nicht so sicher.
Gar nicht so sicher ist gut. Die waren bis vor einigen Wochen so gut wie sicher draußen. Also die sind in den Umfragen um die 3% herumgekrebst, über Monate schon. Denen hat ja die Gründung des BSW, des Bündnis Sarah Wagenknecht, vor gut einem Jahr ziemlich einen Genickbruch eigentlich versetzt. Da war die Linke schon klinisch tot. Jetzt gibt es tatsächlich, sehen wir sowas wie eine Auferstehung der Linkspartei. Mitentscheidend dabei ist der Gregor Gysi, den habe ich auch vor 2 Wochen zum Gespräch getroffen. Der ist ein Veteran der Partei und der versucht jetzt mit manchen älteren Kollegen gemeinsam, sie nennen das Aktion Silberlocke, wie eine Geheimmission, wieder über Direktmandate sowieso den Einzug zu schaffen. Das sieht ganz gut aus. Und tatsächlich ist die Linkspartei jetzt in den vergangenen Wochen von den angesprochenen 3-4% auf über 5-6% gestiegen. 5%, das ist die Hürde, dass man in den Bundestag einzieht. Und da sieht es momentan eigentlich ganz gut aus, dass die den Einzug wieder schaffen könnten. Im Gegensatz, sage ich da vielleicht dazu, zum BSW, zum Bündnis Sarah Wagenknecht, die waren lange in den Umfragen bei 7-8%. Die haben gerade einen ziemlichen Absturz. Die liegen jetzt bei 4-5%, also da wird es wirklich ganz knapp, ob sie reinkommen. Und die FDP, die Liberalen, die ja noch mit in der Ampelregierung waren, die sind überhaupt abgestürzt. Die liegen momentan bei 4%. Da sieht es momentan so aus, als würden sie den Einzug nicht mehr schaffen.
Du hast es jetzt schon gesagt, diese drei Parteien liegen in den Umfragen in etwa um diese Größenordnung herum, diese 5%, die man benötigt, um in den Bundestag einzuziehen. Könnte das denn auch etwas für die Mandatsverteilung und dann potenzielle Mehrheiten bedeuten, je nachdem, welche dieser Parteien den Einzug schafft?
Ja, das ist wirklich spannend. Also darüber wird meiner Meinung nach auch in den deutschen Medien hier fast noch zu wenig geredet und geschrieben. Bei denen geht es allen um 1-2% drauf oder runter, ob sie reinkommen oder nicht. Und das entscheidet ja dann auch darüber, wie mögliche Koalitionsvarianten aussehen können nach der Wahl. Wir haben jetzt eh schon öfters gesprochen, die CDU sieht da wie die sichere Siegerin aus. Momentan sollten zum Beispiel die Linke und das BSW reinkommen, kann es gut sein, dass sich nicht einmal eine GroKo, eine ehemalige große Koalition zwischen Union und SPD ausgehen würde, dann bräuchten die auch die Grünen, dann wäre es erst recht wieder eine Dreierkoalition. Und wir wissen ja aus der ehemaligen Ampelkoalition, dass zu dritt es sich doch durchaus deutlich komplizierter regieren lässt.
Ein Drittel der Wahlberechtigten ist noch unentschlossen, hast du vorhin erzählt. Das heißt, der Wahlkampf, der jetzt noch vor uns liegt, könnte durchaus entscheidend sein. Kommen wir zurück zur Union. Die hat ja durchaus auch Erfahrung mit missglückten Wahlkämpfen. Ich rufe da in Erinnerung die Bundestagswahl 2021 mit Spitzenkandidat Armin Laschet, der sich quasi selbst disqualifiziert hat, weil er bei einem Besuch der Hochwassergebiete vor laufender Kamera laut gelacht hat. Genau diesen Armin Laschet hast du zuletzt zum Interview getroffen. Welche Rolle spielt er eigentlich in diesem Wahlkampf und wie beurteilt er denn die aktuelle Performance der Union?
Ja, genau. Ich habe Laschet jetzt am Dienstag nach der letzten Bundestagsdebatte vor der Wahl getroffen. Der ist wie alle anderen natürlich fürchterlich im Stress. Also die waren jetzt alle in Berlin bei dieser letzten Debatte. Für ihn ist es dann sofort zurückgegangen in sein Heimatbundesland, wo er früher auch Ministerpräsident war, um dort für die Wahl zu kämpfen. Alle Kandidatinnen sind momentan überall unterwegs in ganz Deutschland und machen Wahlkampf. Auch die prominenten Namen stehen da teilweise auf der Straße dann. Ja, Laschet hat in beiden Abstimmungen, die ja so umstritten waren, in der Migrationsfrage mit der Parteilinie seiner, also der CDU, gestimmt, gemeinsam auch mit der AfD. Also er trägt diese Kursverschärfung von März da deutlich oder ganz klar mit. Was aber vielleicht ganz interessant ist, Laschet gilt als sowas wie ein Verbinder, also der über die Parteigrenzen hinweg versucht, eine Gesprächsbasis zu halten. Das war ja zuletzt, hat diese ganze Brandmauerdebatte auch einen tiefen Spalt zwischen die Parteien, auch zwischen die Parteien der demokratischen Mitte, wie es so schön heißt, gerissen. Laschet versucht damit allen möglichen die Gesprächskanäle offen zu halten und was wirklich eine ganz lustige Anekdote ist, zwischen diesen beiden Abstimmungen da vor 2 Wochen hat Laschet zu sich in seine private Berliner Wohnung eingeladen. Ich glaube, die Veranstaltung hat geheißen Auf ein Glas mit Armin Laschet und da waren unter anderem auch Friedrich Merz dabei, einige aus der CDU, aber eben auch Cem Özdemir oder Annalena Baerbock, die Minister der Grünen. Das soll ein feuchtfröhliches Event gewesen sein. Ganz interessant, weil im Bundestag sind am nächsten Tag dann wieder die Fetzen geflogen, auch zwischen diesen beiden Parteien. Aber Laschet hat mir auch im Interview gesagt, es ist natürlich ganz wichtig, dass man auch an den Tag nach der Wahl denkt, mit wem man denn dann gut reden kann. Und ja, wie wir vorhin gesagt haben, das wird wichtig sein, dass man irgendwie auch gute Koalitionspartner findet.
Also hinter den Kulissen wird auch schon für nach der Wahl vorbereitet.
Ich habe mit Laschet über viele Themen gesprochen, eben wie geht es nach der Wahl weiter, wie muss sich Deutschland gegenüber einem Donald Trump positionieren, sowohl was jetzt Handelspolitik betrifft, Stichwort neue Zölle und auch wie es jetzt in der Ukraine weitergeht. Und ganz am Anfang, auch das ist in Deutschland eben ein großes Thema, haben wir darüber gesprochen, wie es denn in Österreich aussieht, was die Schwesterpartei ÖVP mit der FPÖ gerade aufführt. Herr Laschet, lassen Sie uns ganz kurz auf Österreich schauen. In Deutschland herrscht diese Brandmauerdebatte. Die haben wir in Österreich, wenn man so will, schon lange hinter uns. Also die FPÖ ist schon in mehreren Regierungsbeteiligungen gewesen, sowohl im Bund als auch in vielen Ländern. Gerade jetzt gibt es Koalitionsverhandlungen zwischen der FPÖ und der Herbert Kickl und der ÖVP, ihrer Schwesterpartei. Da steht es momentan spitz auf Knopf. Da kann keiner wirklich sagen, ob es heute oder morgen eine Einigung gibt oder doch einen Abbruch der Verhandlungen. Können Sie mir und unseren Zuhörern erklären, wie würden Sie auf ein Österreich schauen, das von einem FPÖ-Kanzler, Volkskanzler Herbert Kickl geführt wird?
Also wenn das in Österreich spitz auf Knopf ist, ist nun das Letzte, was man braucht, Ratschläge aus Deutschland.
Aber ich frage Sie ja danach.
Unseren Problemen genug zu tun und hier die Brandmauer hochzuhalten, wenn Kickl alles das umsetzt, was er im Wahlkampf angekündigt hat. Und man soll ja bei Politikern immer mal davon ausgehen, dass das, was sie sagen, auch ernst gemeint ist, dann wäre das ein großer Rückschlag für das Projekt der europäischen Einigung.
Inwiefern meinen Sie? Also wo sehen Sie da die größten Probleme?
Naja, das ist antieuropäisch, das ist in vielem gegen fundamentale Gemeinsamkeiten in der europäischen Politik. Und Österreich war seit seinem Beitritt zur Europäischen Union immer ein konstruktiver Gestalter auch der europäischen Einigungsprozesse, hat auch davon profitiert. Und das scheint er alles aufkündigen zu wollen. Und das wäre nicht gut.
Jetzt haben Sie vorhin völlig richtig angemerkt, ungefragte Ratschläge hört man selten gern, aber ich frage Sie ja, und das ist ja auch kein Ratschlag, nämlich die ÖVP, da hadern ja teilweise, also Teile der ÖVP, da gibt es Flügel, die tatsächlich sehr damit hadern würden, mit der FPÖ da gemeinsame Sache zu machen. Würden Sie Ihrer Schwesterpartei raten, besser davon nochmal Abstand zu nehmen?
Nein, ich würde, wie gesagt, keine Ratschläge an die ÖVP geben, die wird es selbst wissen, aber ich fand die klare Haltung von Bundeskanzler Nehammer vor der Wahl sehr glaubwürdig, sehr authentisch. Das ist der Kern dessen, was Christdemokratie in Europa bedeutet.
Diese klare Haltung verfolgte auch Friedrich Merz, der eine Zusammenarbeit mit der AfD dezidiert ausschließt nach der Wahl. Jetzt hat diese ganze Brandmauerdebatte in Deutschland trotzdem einen sehr tiefen Spalt, auch zwischen den demokratischen Parteien der Mitte, wie es oft so schön heißt, getrieben. Kanzler Scholz sagt, er könne Merz nicht mehr trauen und er spricht ihm auch die Kanzlertauglichkeit ab. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagt, die CDU hätte das Tor zur Hölle geöffnet. Das sind jetzt rhetorisch ja sicherlich überzogene Zitate, aber ganz ehrlich, diese Debatte scheint derart polarisiert zu sein. Mit wem wollen Sie denn nach dem 23. Februar noch koalieren können?
Also ich glaube, das sind viele rhetorische Schlachten im Moment. Also es kann nicht das Tor der Hölle sein, wenn Olaf Scholz selbst gesagt hat, dass er sich nicht von der Zustimmung der AfD abhängig machen würde, ob er eine bestimmte Position vertritt. Man muss ja hinzunehmen, dass sowohl die Liberalen als auch das Bündnis Sahra Wagenknecht diesem Gesetzentwurf am Ende zugestimmt haben, der eigentlich nur die Umsetzung dessen ist, was 16 Ministerpräsidenten der Länder, CDU, CSU, SPD, Grüne und Linke von der Bundespolitik erwarten. Deshalb würde ich da allen raten, verbal abzurüsten und vor allem daran zu denken, dass ab dem 24. Februar eine neue Regierung untereinander gebildet werden muss. Und die Dämonisierung, die lange die Strategie des SPD-Chefs Klingbeil war in Wahlkämpfen von Friedrich Merz, verfängt nicht, wie wir auch an den aktuellen Umfragen sehen.
Herr Laschet, verzeihen Sie meine nächste Frage, die ist etwas spitz. Haben Sie sich bei Herrn Söder eigentlich schon bedankt, dass er Ihnen im Wahlkampf 2021 den Einzug ins Kanzleramt, ja sagen wir, verhindert hat? Nach Corona, Ukraine-Krieg, Energiekrise und dieser ganzen hohen Inflation wäre wohl jeder als Kanzler nach diesen schwierigen Jahren nicht wahnsinnig gut dagestanden, oder?
Also ich würde da nicht die Schuld alleine Markus Söder geben. Wir haben eine schlechte Kampagne gehabt. Das war genau die Übergangsphase von Angela Merkel zu einem Kandidaten, der ja nicht Kanzler war, trotzdem an der Regierung Merkel gemessen wurde. Also es gibt tausende Gründe, auch eigene Fehler bei mir, warum das so gekommen ist. Die Lebensqualität, die persönliche, wäre geringer gewesen, wenn man Kanzler geworden wäre. Ich glaube trotzdem, dass man eine Jamaika-Koalition, die ja möglich war, und die FDP und Grüne hätten wählen können, auch nach der Wahl, rechnerisch, dass die, wenn man sie anders geführt hätte, auch Erfolge hätte haben können. Sie müssen als Regierung auch dem kleineren Partner Punkte gönnen. Jeder muss vorkommen. Es muss ein Teamgeist da sein. Und das hat Olaf Scholz nie verstanden, dass wenn die Minister gut dastehen, es am Ende allen nützt. Sondern es war von Anfang an Neid und gegenseitiges Profilieren, was am Ende dann zum Eklat geführt hat.
Jetzt will ich Sie fragen, es ist nicht wahnsinnig gewöhnlich, im Intensivwahlkampf auch die Konkurrenz zu loben. Aber die Bilanz der Ampelregierung, ja, da konnte sich eh jeder ein eigenes Bild machen. Gibt es einen Punkt, wo Sie finden, dass die Ampelregierung und auch Olaf Scholz etwas besonders gut gemacht haben in den letzten gut 3 Jahren?
Naja, er hat mit der Zeitenwende-Rede 3 Tage nach dem russischen Angriffskrieg Sondersitzung des gesamten Bundestages an einem Sonntag, was es noch nie gegeben hat, direkt den Ton der Zeit getroffen. Er hat gesagt, Deutschland muss sich hier verändern. Wir müssen mehr leisten für unsere eigene Verteidigung. Wir müssen die Ukraine unterstützen. manchmal zu zögerlich, nicht in der größten Intensität, wenn Sie dann denken, dass am Anfang über 5000 Helme diskutiert wurde. Aber das war eine große Rede, wo er die komplette Unterstützung der Opposition hatte. Und das Ziel, alles zu tun, dass die NATO und Deutschland nicht hineingezogen wird in den Krieg, hat er auch mit großer Behutsamkeit und Ausgeglichenheit geleistet. Das ist sicher etwas, was man positiv bilanzieren kann. Die Regierung hat alles auch getan, die Energieversorgung sicherzustellen, was wahrscheinlich jede Regierung gemacht hätte, was trotzdem anerkennenswert ist, dass weder die Industrie noch die Privatmenschen, ja, wie soll man sagen, abgeschaltet waren und frieren mussten.
Anerkennenswert finde ich auch, dass Sie jetzt nicht ein Aber zum Aber ausholen und viele Verfehlungen zum Besten geben. Schauen wir aufs große Ganze. Sie sind ja leidenschaftlicher Transatlantiker. Der neue US-Präsident Donald Trump würde das von sich wahrscheinlich nicht unbedingt behaupten. Er nimmt auch offene Konflikte mit langjährigen Partnern in Kauf, wie es aussieht. Inwiefern besorgt es Sie denn, dass diese Achse nachhaltig da irgendwie zerbrechen könnte?
Naja, das wäre ein ernsthaftes Problem, wenn sie zerbrechen würde. Sie ist in der ersten Amtszeit von Trump, wo es ähnliche Aussagen gab, auch dass die NATO irrelevant ist und überflüssig ist und vieles andere mehr, nicht zerbrochen. Irgendwann hat er erkannt, dass auch das mächtigste Land der Welt Verbündete braucht. Und Europa muss nur für sich selbst seine eigene Souveränität erwirken, gerade in Handelsfragen, auch dem Wettbewerb trotzen. Und ich glaube, das geht nur durch ein geschlossenes Europa. Also müssen wir abwarten, was der amerikanische Präsident noch an Ideen alles vorbringt. Für uns ist nur die Hausaufgabe, selbst stark zu sein für diese Momente.
Es heißt ja immer wieder, dass Trump jetzt in seiner zweiten Amtszeit deutlich besser vorbereitet ist als in seiner ersten. Vieles deutet auch darauf hin, dass das wirklich so ist. Sehen Sie das auch so?
Also innenpolitisch glaube ich ja. Wie verändert man die amerikanische Gesellschaft? Das ist vielleicht eine größere Herausforderung als das transatlantische Verhältnis. Nur das können wir von außen noch weniger kommentieren. Aber Vorschläge zu Grönland, zu Kanada als 51. Bundesstaat, zu Gaza als Tourismusressort, also das wirkt noch nicht sehr durchdacht. Und ich glaube, da wird er auch in der Realität ankommen.
Herr Laschet, Sie sind im Bundestag Vorsitzender des Unterausschusses Abrüstung und Rüstungskontrolle. Auch bei diesem Thema hat Trump ja gefordert, dass die NATO-Partner ihre Rüstungsausgaben deutlich erhöhen sollten. Ursprünglich heißt es, es sind 2% des Bruttoinlandsprodukts. Trump hat da von 5% gesprochen. Auch Ihr Parteikollege Friedrich Merz hat im Wahlkampf jetzt ja von 3% gesprochen, das dann wieder ein bisschen revidiert. Er war da nicht ganz klar. Wo sehen Sie denn den Beitrag, den Deutschland da mittelfristig in seine Verteidigung investieren sollte?
Also das müsste die NATO wieder insgesamt verabreden. 2% ist das Ziel, das ist immer noch nicht erreicht, jedenfalls nicht durchgängig. Das war übrigens im Bundestagswahlkampf 2021 noch bekämpft von Rot-Grün. Jetzt sagt der Habeck 3,5%, was weit über 150 Milliarden wäre. Das hilft nichts, da dauernd Zahlen in die Luft zu werfen. Man muss auch nochmal daran erinnern, dass der enge Verbündete von Trump, Frau Meloni in Italien, auf 1,3% kommt. Also es gibt einige europäische Länder, die noch Nachholbedarf haben. Und dann muss man gemeinsam eine neue Zielmarke festlegen, die jedenfalls höher ist als 2%.
Also über 2% steht für Sie fest, Richtung 3%.
Ja, ich will jetzt keine Zahl sagen, aber 5 jedenfalls nicht.
Das kostet natürlich sehr viel Geld, Sie haben es ja angesprochen. Dieses Sondervermögen, das es momentan gibt, das wird wohl spätestens 2028 auslaufen. Wird man wieder so ein Sondervermögen installieren können? Soll man das machen oder soll man für solche Fälle dann vielleicht auch die Schuldenbremse wieder etwas auflockern?
Ja, das muss man sich anschauen. Die Schuldenbremse muss sicher reformiert werden im Hinblick auf die deutschen Länder, weil die für die Länder zu streng ist. Die können so gut wie gar keine Schulden aufnehmen. Man kann sie auch reformieren im Hinblick auf Investitionen. Man kann nur ein Sondervermögen wieder errichten. Man kann auch die Schuldenbremse aussetzen für besondere verteidigungspolitische Aufgaben. Es gibt ja Ausnahmeregeln in der Schuldenbremse. Nur, dass sie völlig gestrichen wird und dass die Vorstellung, wenn wir Schulden machen, wird die Welt besser, Das ist eine etwas naive Vorstellung.
Aber gut, davon sprechen wir eigentlich eh nicht, oder? Es geht ja um eine leichte Reform.
Ich habe schon in der politischen Debatte den Eindruck, wenn man nur genug Geld hätte und wenn die Schuldenbremse nicht wäre, würden in Deutschland alle Züge pünktlich fahren und die Brücken wären nicht mehr bröckelnd. Und das wäre in wenigen Jahren erledigt. Hauptsache Schulden. Schulden so richtig im Gefühl, als sei das etwas, ja, fast, soll ich sagen, etwas Wünschenswertes, Erstrebenswertes, wenn wir endlich wieder Schulden hätten. Das ist eben nicht so. Es verringert die Spielräume künftiger Generationen in ihren Haushalten. Wir zahlen einen Großteil des Etats an Banken. Was fehlt dann für soziale und andere Aufgaben? Und insofern ist eine solide Finanzpolitik heute auch richtig gegenüber künftigen Generationen. Das muss man prinzipiell mal sagen. So, und jetzt geht es darum, wie man sie reformiert. Und dazu braucht man dann eine Zweidrittelmehrheit in der Verfassung im Bundestag. Denn das ist keine politische Entscheidung, sondern geltendes Verfassungsrecht.
Aber Herr Laschet, es muss ich da trotzdem nachfragen. Also zumindest wir beide sind uns, glaube ich, einig, dass man jetzt Geld, Steuergeld nicht einfach so beim Fenster rausschießen soll. Die CDU tritt jetzt an mit einem Programm, das viele steuerliche Entlastungen bringen soll. Jetzt sagen aber sehr viele Ökonomen von allen Seiten und nicht nur, sie seufzen, ich weiß, sie hören diese Frage wahrscheinlich auch nicht so gern. Jetzt sagen viele Ökonomen, dass da ein 100 Milliarden plus minus Budgetloch aufgeht, weil es nicht gegenfinanziert ist. Das bedeutet ja auch, wenn wir uns ehrlich sind, wiederum Schulden.
Jetzt warten wir es doch mal erstmal ab. Also das Erste ist doch, dass wir wieder zu Wirtschaftswachstum kommen. Und oft haben schon in der Regierungszeit von Helmut Kohl Steuersenkungen dazu geführt, dass wir am Ende mehr Geld in der Steuerkasse hatten. Weil die Wirtschaft ansprang. 100.000 mehr Beschäftigte, können Sie ausrechnen, was es bedeutet, mehr einzahlen in die Sozialkassen und in die Bundeskasse. So, und deshalb muss das eine wechselseitige Wirkung sein. Es muss Impulse geben, damit die Wirtschaft wieder anspringt, aus sich, nicht mit Subventionen, sondern aus sich heraus. Dann werden mehr Steuereinnahmen da sein. Und dann muss man natürlich trotzdem bei den großen Infrastrukturprojekten sehen, wie ist das alles finanzierbar. Deshalb sage ich, ich kann mir eine Reform vorstellen, aber es ist ein Paket aus allem. Und ich sage Ihnen mal ein Beispiel. In Genua ist die Brücke eingestürzt vor ein paar Jahren. Die stand in 3 Jahren wieder. In Deutschland können Sie so viel hunderte Milliarden aufwenden, wie Sie wollen. Die steht in 15 Jahren noch nicht. Weil unsere Planverfahren, unsere Einspruchsmöglichkeiten, unsere Verbandsklagerechte einen schnellen Bau eines solchen Projekts verhindern. Und deshalb ist das Land in Ordnung bringen mehr als nur neue Schulden machen.
Jetzt sagen eh alle, und das ist, glaube ich, unzweifelhaft, dass man Bürokratie und
all diese Dinge abbauen soll. Aber das tun Sie nicht. Sie machen immer noch mehr. Das Lieferkettengesetz produziert bis in jede Backstube hinein unzählige bürokratische Heranforderungen. Und da muss eine neue Regierung wirklich den Willen haben, auch Vorschriften abzuschaffen. Einmal hat man es gemacht in der Regierung Ampel, Scholz, bei den LNG-Terminals. Alle Einwände der Umweltverbände, alles, was da Jahre diskutiert wurde, wurde weggewischt, weil man wusste, wir brauchen jetzt LNG-Gas. So, und diesen Mut braucht man auch bei ein paar anderen Projekten.
Da haben Sie ganz sicher recht. Ich will trotzdem noch einmal kurz zurückkommen auf dieses Budgetloch, das durch das...
Ja, warten wir es doch mal ab, ob es ein Budgetloch ist.
Aber Entschuldigung, es sagen doch viele Ökonomen, Sie haben ja auch gerade gesagt, man durch Wachstum will man Impulse, also man will Impulse setzen für Wachstum und dann wird das zum guten Teil eh sich von selbst richten. Jetzt ist es aber schwierig, oder da schauen wir auf die aktuellen Wirtschaftsprognosen, Deutschland wird in den nächsten 2-3 Jahren nicht dieses... bei weitem nicht dieses Wachstum haben, das es dafür bräuchte. Also man kann natürlich sagen, okay, man kann eine gewisse Stagnation erreichen oder ein leichtes Wachstum und wenn man diese Impulse nicht setzt, dann geht es noch weiter nach unten. Valides Argument. Aber trotzdem gibt es da diese Lücke. Und jetzt verzeihen Sie die Frage, ist es nicht ein bisschen Voodoo zu sagen, das Wachstum wird schon richten, wenn das die Anzeichen darauf nicht hindeuten?
Nein, das ist eine Mischung aus vielem. Es muss priorisiert werden im Bundeshaushalt. Ich kenne viele Bereiche, wo viel Geld ausgegeben wird, was man konzentrieren könnte. Und wenn wir nur mal im normalen Wachstum der Europäischen Union wären, wir müssen ja nicht wie früher Lokomotive sein, Nummer eins sein, aber so wie alle Mitgliedstaaten wachsen, sähe unser Haushalt schon anders aus als heute.
Bestimmt, aber Deutschland ist nun eben einmal sehr exportorientiert und auch diese Trump-Handelspolitik, wir haben es ja angesprochen.
Warten wir es mal ab, was da ist.
Warten wir es ab. Eine abschließende Frage, Herr Laschet. Am Wochenende ist die Münchner Sicherheitskonferenz, da geht es auch viel darum, wie man mit der Ukraine weiterhin umgehen will. Sollte Deutschland seine Ukraine-Hilfen ausweiten, wenn aus US-amerikanischer Seite man sich da weiter zurückziehen will?
Es ist völlig ausgeschlossen, dass den Ausfall möglicher amerikanischer Hilfe die Europäische Union stemmen wird. Das sind 70% aller dessen, was in der Ukraine landet. Das wird die Europäische Union nicht können. Und insofern wird man mit den USA verhandeln müssen. Ich traue A, Präsident Trump zu, diesen Krieg zu beenden. Was sind dann die Sicherheitsgarantien für die Ukraine? Und was ist erforderlich für den Wiederaufbau? Aber das Erstatten, was die Amerikaner im Moment geleistet haben, ist für Europa nicht möglich.
Das heißt, man muss eigentlich auf Trump und jetzt auf J.D. Vance, der da in München sprechen wird, hoffen, dass sie zur Ukraine wohlgesonnen sind und dass Trump nicht Deals macht,
dass die nur das, was sie bisher zugesagt haben, fortsetzen und dass es eine gewisse Kontinuität gibt und dass sie auch erkennen, dass es in ihrem Interesse ist, wenn es eine stabile Lage in der Ukraine gibt, wenn der Krieg zu Ende ist. Also es gibt viele Argumente und wir haben ja eine große Delegation in München aus den USA, sowohl der Außenminister als auch der Vizepräsident. Viele Senatoren sind da. Das zeigt, das Interesse der USA ist trotz mancher Rhetorik an Europa immer noch sehr groß.
Herr Laschet, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Auch ganz ohne Ratschläge von Armin Laschet ist die Situation in Österreich am Mittwochnachmittag gekippt. Und die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP gelten als gescheitert. Das Interview mit Armin Laschet hat mein Kollege David Freudenthaler natürlich vorab geführt. Alles rund um die Ereignisse in Wien hören Sie in einer Sonderfolge von Was wichtig ist mit meiner Kollegin Anna Wallner. Mein Name ist Christine Meierhofer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.